Das kann ich für junge Leute sagen, euch allen, man muss Mut haben und Dinge wagen, dann entstehen Dinge. Und dieser Mut scheint ab und zu mal, natürlich die Umstände sind auch heutzutage, die Kriege in Europa, der Virus in Europa, also ich möchte jetzt keinen Katalog machen von schlechten Dingen, aber gerade jetzt muss man gut arbeiten, tolle Ausstellungen machen, Freude machen an den Menschen.
Willkommen bei Others and Me. In diesem Podcast treffe ich mich mit Menschen, die mit Schmuck zu tun haben. Mich interessiert, welche Rolle Schmuck in deren Leben spielt. Ich will wissen, was sie motiviert, fasziniert, inspiriert, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Es geht um Schmuckmomente, dieses besondere Schmuckgefühl und wie es ist, wenn man sein Leben danach ausrichtet. Diese Menschen besuche ich in ihren Werkstätten oder treffe ich hier in München auf dem Tragbar-Sofa.
Liebe Olga, liebe Kinga, ich freue mich sehr, bei euch hier zu Gast zu sein in der Zieblernstraße 19 in eurer Galerie Büro. Ihr seid eine Institution in München für zeitgenössischen Schmuck und es gibt euch seit 30 Jahren. Und ihr habt begonnen 1992 als Galerie für zeitgenössischen Schmuck mit dem Schwerpunkt Kunststoff. Wie, Olga, kam es dazu, dass du diese Galerie hier eröffnet hast in München?
Mich interessierte das Material unserer Zeit. Und ich habe zum Beispiel die geistige Beschäftigung mit dem Wesen von Materialien hat die erste Avantgarde schon gemacht. Und wir haben sehr viele Beispiele aus der Kunstgeschichte, was passiert, wenn ein Material neu durch Geist erfunden wurde, zum Beispiel von Otto Röhm, Plexiglas 1911. Er hat sofort Künstler beauftragt, Kunst zu machen. Noam Gabo hat erst einmal ein durchsichtiger Riesenplastik gemacht. Also was ist dann, da kennen wir auch bei Bauhaus, zum Beispiel Mohoi Noj, wie er da beschreibt, im Backofen haben wir Plexiglas warm gemacht, um biegen zu können, damit ein wunderschöner Schmuck entsteht. Und ich habe das gesehen, dass in der bildenden Kunst kaum jemand mit Marmor gearbeitet, das ist ein Stoff der Renaissance, sondern ganz selbstverständlich war, dass er mit verschiedenen Kunststoffen gearbeitet hat. Nur in der Schmuck war für mich die große Fragezeichen, warum nur Metall? Warum nur Gold und warum nur Silber? So kam es ursprünglich. Und dann habe ich natürlich nachgeschaut, wer macht irgendetwas. Und ich bin dann nach Amsterdam gefahren. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis, bei Paul de Ree und bei Kais Bakke zu sein, die mich ermutigt haben, mach bitte diese Galerie, Olga, mach. Weil natürlich habe ich Angst gehabt in München. Also es ist nicht gerade eine Stadt für die Avantgarde. Und also dazu gehört auch zu sagen, ohne Kapital, verstehst du was? Ich habe nachgelesen, wie haben große Galeristinnen im 20. Jahrhundert gearbeitet? Sonnabend in New York, eine Frau aus Rumänien, geflüchtet aus Rumänien, eine berühmteste Galerie geworden, Guggenheim, da gab es schon Kapital, aber nicht immer. Ich habe immer gesagt, genau so möchte ich arbeiten, wie meine großen Frauenbeispiele aus der Galeriearbeit. Und ich erinnere mich genau, als ich bei Karlsbader, ich kam immer mit dem Nachtzug an, dass ich nicht Hotel zahlen muss, und ich war bei Karlsbader und er sagte, leg dich hin. Und da kam Helen Drath rein. So habe ich erst einmal Helen Drath sofort gesehen. Und also mein Englisch ist wirklich das allerletzte. Ich habe in Ungarn nie Englisch gelernt. Wir müssen Russisch lernen. Und, aber das war irgendwie, ich war zu Hause. Und sie haben mich ermutigt. Also die Ja-Wort kam aus Amsterdam. Und dazu kam natürlich auch was ganz Interessantes, dass ich dann angefangen habe, über Kunsthof zu lesen. Und ich habe zum Beispiel Roland Barthes, Mythologie des Alltags, also ich bewundere den französischen Philosoph, wie er geschrieben hat, Plastik ist weniger eine Substanz als vielmehr die Idee ihrer endlosen Umwandlung. Und diese endlose Umwandlung war auch das Thema der 60er Jahre beim Schmuckkünstler. Mhm. Zum Beispiel bei Elm von Lehrstum, dann Karls Bakker, wie sie gearbeitet haben. Und dann lernte ich Bussi Bou kennen von der Akademie. Sie war Leiterin der Kunststoffwerkstatt. Die hat noch ein abgeschlossenes Chemiestudium, damit sie weiß, um was geht es bei diesem Material. Mhm. Weil sie hat ihre eigene Kunststoff selbst gemacht. Mhm. Und die hat mich auch unterstützt. Mag das. Und entstand plötzlich etwas, wo, was noch nie gab. Und ich bekam von wunderbaren Künstlern, ja, was ist los in München mit, was ist, dann, so habe ich Peter Chang kennengelernt. Mhm. Also natürlich die große Hilfe kam von Karls Bakker, mhm, und Paul Dore und für die, aber dann kamen zu mir zum Beispiel Gerd Rothmann und sagte, und Klaus Buri, wir haben auch mit Kunststoff gearbeitet. Mhm. Gut, ich habe dann wunderschön, da gab es einen Wettbewerb hier für deutsche Hochschulen, und dieser Wettbewerb hat die Christiane Weberstöbe von Hanau, mhm, ins Leben gerufen, mhm, und das war die erste Ausstellung hier, was wir hier gezeigt haben.
Und mit dieser Ausstellung hast du die Galerie eröffnet?
Habe ich die Galerie eröffnet, und interessant war für mich, wie weit die Leute neugierig waren. Das ist natürlich eine ganz schmale Schicht, aber trotzdem, was ist denn das? Mhm. Ich habe zum Beispiel eine der sehr großen und wichtigen Sammlerin hat darüber gelesen und kam hierher mit ihren Perlenkettchen und so, und ich habe gerade eine Svenja John-Ausstellung gehabt, die nur mit Kunststoff arbeitet, und hat sofort ein Stück gekauft, mhm, und stand vor dem Spiegel, was ich sehr oft erlebt habe. Das bin ich auch. Mhm. Also was der Schmuck mit einem macht. Und dafür habe ich hier noch ein sehr schönes Zitat von Rothmann. Der gute Schmuck gibt Stabilität den Träger, wie ein Bild an der Wand den Raum bewegt.
Sehr schön.
Und dazu muss ich noch etwas sagen. Zeitgenössische Schmuckkünstler, gerade in dieser Zeit, waren mutige Denker. Mhm. Und das würde ich auch für heute sagen. Mit jedem Stück beginnen Gespräche. Und das ist ganz wichtig, diese Kommunikation.
Jetzt hast du 1992 die Galerie eröffnet mit dieser Ausstellung. Und wer waren da deine ersten Künstler, die du vertreten hast in der Galerie?
Also wie ich sagte, die Holländer. Mhm. Und interessanterweise, dann kam Peter Chang dazu. Für Peter Chang war ich die einzige Galerie in Europa. Und dann kam Buri dazu auch. Opuczenski aus Prag, wunderbarer Künstler, den habe ich sogar in New York kennengelernt. Nein, ja. New York waren wir zusammen, und er hat mir Anish Kapoor vorgestellt. Die waren Freunde in New York. Ja, und dann irgendwann mal sagte Jupin, Dr. Jupin, der war Museum Hamburg, jetzt, Olga, jetzt hast du so viele Leute dazu gebracht, dass sie auch mit Kunststoff arbeiten. Ich bekam dauernd die E-Mails, bitte machen Sie eine Ausstellung für mich, mhm, und so. Das erweitere bitte dein Programm. Nicht nur Kunststoff. Und so war die Erweiterung. Weil diese erste Etappe war beendet.
Mhm. Also du hast den Raum aufgemacht für das, ja, neue Material.
Vielleicht.
Und dann ist nach und nach auch Metall bei dir in der Galerie eingezogen. Also mich würde noch interessieren, Olga, du hast vorher erwähnt, dass du plötzlich davon leben konntest. Und du, wenn du davon leben konntest, dann konnten ja auch deine Künstler davon leben. Ja. Welche Unterstützung von Künstlern und anderen Menschen hast du damals bekommen, um dass diese Galerie so erfolgreich wurde, wie sie wurde?
Also für mich war sehr, sehr wichtig die Zusammenarbeit mit den Künstlern, dass sie mit ihren neuen Arbeiten die Szene erobern. So. Dazu habe ich mentale Unterstützung gehabt von Dr. Florian Hufnagel, die neue Sammlung, damaliger Direktor. Und wichtig ist zu betonen, das war ein neugieriges Publikum. Mhm. Und das ist, was ich heute ein bisschen vermisse, diese Neugier. Und das war unglaublich lebendig. Plötzlich sehen die Leute Farben am Körper und etwas ganz Neues. Und sie haben nicht mehr die Brosche von der Großmutter getragen, was sie geerbt haben. Mhm. Oder ich weiß es nicht was, sondern etwas, was ganz, ganz wunderschön. Zum Beispiel, das ist jetzt 40 Jahre alt oder ich weiß gar nicht, wie alt ist meine
Kette. Und von wem ist diese Kette, die du gerade trägst?
Das ist Paul Dere. Er arbeitet immer mit Plexiglas und Silber zusammen.
In verschiedenen Farben im Plexiglas.
Ja.
Verbunden mit großen Silberringen.
Ja.
Deine Begeisterung, die du ja transportierst, jedes Mal, wenn du über ein Schmuckstück redest, ist ja faszinierend und auch sehr, sehr ansteckend. Und der Erfolg spricht für sich, Olga, den du mit deiner Galerie seit 30 Jahren hast. Und das Schöne daran ist ja, dass nicht nur du Erfolg hast, sondern du auch deine Künstler zum Erfolg bringst und zum Erfolg hilfst. Und diese Zusammenarbeit, die ist ja wirklich eine wunderschöne, auch ist ja auch wieder ein Aspekt, der zu dem Teil dazu beiträgt. Es ist ja nicht nur der Künstler, der etwas schafft, sondern auch die Zusammenarbeit mit dir als Galeristin und dem Schmuckstück in der Mitte schafft ja eine Dreiheit, kann man fast sagen, die ja ein wichtiges Zusammenspiel ist, um diese Szene der Schmuckkunst, die ja, obwohl sie immer größer wird, aber trotzdem noch auf dem Kunstmarkt, der recht klein ist.
Ja.
Und wie siehst du die Entwicklung des zeitgenössischen Schmuckes in der Kunstszene und was braucht es da und wieso ist der Schmuck in der Kunstszene als Sparte doch noch so stiefmütterlich behandelt?
Ja, das ist auch meine Frage und denke ich wirklich Tag und Nacht daran. Und ich kann das machen, weil ich jetzt allein lebe und das ist wirklich meine Arbeit, also der Schmuck und die Galerie ist die Hauptsache in meinem Leben. Mhm. Und es muss guter Schmuck gemacht werden. Das ist mal ganz wichtig. Keine beliebigen Stücke, sondern wirklich, wo du die Philosophie erkennst, wo du, also ich in meinen Gesprächen gab zum Beispiel sowas, dass ein sehr bekannter Schmuckkünstler gesagt hat, wenn ein Schmuckmacher sich nicht in der zeitgenössischen Musik, zeitgenössischer Philosophie, zeitgenössischer Dichtung nicht auskennt, darf kein Schmuck machen. Mhm. Also es gibt diese Strenge, nicht? Weil das merkst du bei Bildern der Künstler, wie unglaublich gebildet sie sind, mhm, wie viel sie wissen. Und dieses Wissen würde ich auch bei dem Schmuckmacher verlangen. Heutzutage. Ich habe sehr viele Freunde in der bildenden Kunst. Wir haben auch eine wirklich große Sammlung zu Hause von Bildern. Und ich habe Galeristenfreunde und ich merke auch, dass die Bildung sehr stark ist bei bildenden Künstlern. Mhm. Ich gehe zum Beispiel immer zu Biennale. Ich besuche Ausstellungen, weil ich mich informieren will. Ich kämpfe mich durch mit zeitgenössischer Musik, was wirklich nicht einfach ist. Mhm. Aber ich bin angekommen, weil ich meine Zeit verstehen will. Und für mich ist die Musik vielleicht das Wichtigste, wo ich meine Zeit verstehen kann.
Dann möchte ich gerne noch darauf zurückkommen, dass du ja mit deiner Tochter Kinga mittlerweile seit 10 Jahren gemeinsam jetzt diese Galerie führst und wie kamst du zu eurer Zusammenarbeit?
Sie kann viele Dinge, die ich überhaupt nicht kann. Und ich glaube, ich brauche das gar nicht mehr zu erlernen. Also Social Media, gerade was du jetzt zum Beispiel machst und so. Und ich denke mir, es gibt natürlich unglaublich viele Diskussionen und für sie ist das sicher nicht einfach. Für sie ist nicht einfach mit mir, für mich ist das einfacher mit ihr. Verstehst du?
Und was bedeutet es, dass sie an deiner Seite ist?
Ja, das ist für mich enorm wichtig. Die Kinga ist in meiner Arbeit enorm wichtig. Ihre Strenge, was ich nicht habe, wie sie mich zurechtbiegt, wenn ich etwas sage oder mache, was nicht so ganz toll ist, komm runter von Himmel oder irgendwas. Also die ist für die Arbeit enorm wichtig und ganz bestimmt eines Tages, wenn ich nicht mehr da bin, sie wird die Galerie ganz anders führen wie ich, weil die Zeit anders geworden ist. Und ich denke noch immer zurück, wie schön das war, die neugierigen Leute zu haben, 7 große Sammler aufzubauen. Und sie denkt, glaube ich, anders. Aber wenn wir München verlassen, hier gibt es eher natürlich eher manchmal Probleme. Das ist ganz klar, sie hat noch die Kinder und Familie. Aber wenn wir unterwegs sind, es ist unglaublich toll, wie wir zusammenarbeiten.
Liebe Olga, du hast ja nicht nur die Galerie hier in München, sondern du hast auch noch Ausstellungen organisiert, zum Beispiel in Sarajevo während dem Krieg. Wie kam es dazu?
Ein kleiner Umweg. Also ich sage immer, ich lebe auch, Kinga korrigiert mich, weil ich lebe hier, aber im Südfrankreich, 6 Kilometer von Nizza entfernt, Cagnes-sur-Mer. Und im Cagnes-sur-Mer gibt es ein mittelalterlicher Teil, Eau de Cagne. Und da war es, und dieser Eau de Cagne lebten auch ganz berühmte Menschen, Nobelpreisträger und da gab es zum Beispiel eine großartige Frau, die leider schon tot ist, Susan Sontag, die Philosophin. Und Susan Sontag war diejenige, die gesagt hat, in Kriegszeiten ist ganz wichtig, Kunst zu zeigen. Mhm. Also das ist jetzt die Vorgeschichte. Ja. Und dann kam Beziehung, wir haben Flüchtlinge geholfen, die während des Krieges nach Deutschland kamen. Bei uns waren Künstler auch als eingetragen, wo sie bei uns gewohnt haben. Und so kamen verschiedene Gespräche. Und Olga, mach bitte eine Ausstellung. Mach bitte für uns eine Ausstellung in Sarajevo. Und Susan Sontag war in meinem Kopf noch, bitte Kunst zu machen. Und darüber hat sie auch sehr schön geschrieben. Und ich erinnere mich jetzt ein bisschen schon voraus, dass Domingo gesungen hat an Ruinen. Also das war wirklich die Kunst ganz aktiv. Und ich habe dann einen Raum bekommen, wo immer Kunstausstellungen waren. Das war dann gerade Gemüselager für die Soldaten. Und da war die Kinga schon dabei. Und es war zu schön, ich möchte jetzt die Einzelheiten nicht erzählen, weil Wunder passierte. Der wichtigste Geschichte war am Schluss, dass die deutsche Bundeswehr alles mit Bundeswehrmaschinen nach Sarajevo eingeflogen ist, weil du könntest da nicht einfliegen oder so. Ja. Nicht? Und unbekannte Leute, die ich bis heute nicht kenne, haben die Vitrine gemacht. Das wurde vom Bundeswehr abgeholt. Ich weiß alles nicht, weil es anonym ist. Und ich habe dann natürlich von Bayerischem Kultusministerium auch wunderschöne Briefe, Unterstützung bekommen. Karl Fritsch kam dabei. Also ich habe eine Ausstellung eröffnet, wo ich geweint habe. Ich dachte, ich kann nie noch mal eine Ausstellung eröffnen. Weißt du, dass man wagen muss. Wenn ich das gewusst hätte, was uns dort erwartet, hätte ich das nicht gemacht. Mhm. Aber das kann ich für junge Leute sagen, euch allen, man muss Mut haben und Dinge wagen, dann entstehen Dinge.
Ja, das ist ein sehr schöner Aufruf. an alle.
Allen, an allen. Und dieser Mut scheint ab und zu mal, natürlich die Umstände sind auch heutzutage, die Kriege in Europa, der Virus in Europa. Also ich möchte jetzt keinen Katalog machen von schlechten Dingen, aber gerade jetzt muss man gut arbeiten. Mhm. Tolle Ausstellungen machen, Freude machen an den Menschen.
Mhm. Du hast ja gerade erwähnt, dass du Karl Fritsch mitgenommen hast. Mhm. Und Kinga war auch mit dabei. Ja. Und was habt ihr gezeigt? Wen habt ihr, welche Stücke habt ihr dort gezeigt?
Rudolf Bott, Bettina Speckner, Karl Fritsch, Therese Hilbert, Hermann Jünger und Hubertus von Scal. Und das war so, ich habe die Ausstellung eröffnet und ich habe geweint, weil ich habe in meinem Programm war drin, dazu habe ich vom Kultusministerium hier Geld bekommen, Zechertmeier, der Minister hat mir geschrieben, mhm. Ich kann euch seinen Brief zeigen. Ich wollte unbedingt ein kleines Konzert vor der Eröffnung, weil ich wusste, dass die Musiker seit Jahren nicht mehr gespielt haben.
Ja.
Und so kam ein kleines Quartett zusammen und sie haben Geld dafür bekommen und das war für mich ganz wichtig. Erstens, wann gab es ein Konzert, wann gab es ein Honorar? Also das war ein Wunder, wie wir gelebt haben. Und dann kamen die Künstler zu mir und sagten, bitte, bitte, wir wollen diese Säuberung, ethnische Säuberung war gerade das Ziel dort. Ich bin Serbe, mein Mann ist Jude, ich bin Kroate, meine Frau ist Serbe. Wir wollen zusammenbleiben, mhm. Und nicht auseinander. Und dann sagte zum Beispiel der deutsche Botschafter, bitte helfen Sie uns, sage ich, wie soll ich Ihnen helfen? Ich mache nur eine Schmuckausstellung. Deutschland will die Flüchtlinge zurückschicken. Schauen Sie mal, gibt es kein einziges Haus ohne mit Dach. Mhm. Und weißt du, da hast du Abend gesehen, die Kerzen für die verstorbenen Menschen. Und es war unglaublich. Ich habe geheult bei der Eröffnung und gezittert auch, nicht? Und wie schön, dass die Kinga dabei war.
Danke für die wunderschöne Beschreibung dieses Projektes, wo ja auch nochmal sichtbar wird, wie viele andere Künstler du mit involvierst in dieser Ausstellung, nicht nur Schmuck zu zeigen, sondern die Musik auch noch mit reinzubringen, mhm. Und ein internationales Projekt zu machen, was wirklich was bewegt hat.
Ja.
Zu welchem Zeitpunkt, Olga, war klar, dass Kinga und du eine Zusammenarbeit in dieser Rolle als Galeristen spielen werdet?
Du, ich glaube immer.
Immer.
Ich ganz gut. Wirklich. Weißt du, es ist nämlich auch so, die vielleicht durch meine Lebenssituation, dass ich auch allein war, nicht? Und das, ich habe zwar natürlich sehr schöne Gespräche mit Künstlern gehabt, aber wir waren in Ungarn eingeschlossen. Wir durften nirgendwo reisen. Mhm. Und ich habe, als ich noch in Budapest war, habe ich gesagt, wenn ich einmal in einem Land bin, wo Freiheit gibt und Kinder, ich wollte 6 Kinder, ich habe 2, die sollen alle reisen, Sprachen lernen. Mhm. Verstehst du, wir haben diese Russisch lernen müssen und keiner hat diese Sprache gemocht, weil wir waren besetzt von dem Land. Du, wir dürfen nicht mal nach Rumänien, wo im Siebenbürgen Teil meiner Familie herkam, befreundete Land Rumänien mit Ceausescu damals, nicht mal das war möglich.
Jetzt ist Kinga seit 10 Jahren an deiner Seite. Welche Rolle spielt sie an deiner Seite in der Galerie? Habt ihr Aufgabenverteilungen oder gestaltet ihr alles gemeinsam?
Ich würde sagen, das soll die Kinga berichten, was sie macht. Sie macht sehr vieles.
Dann laden wir jetzt Kinga mal zum Gespräch dazu ein. Liebe Kinga, du bist an der Seite deiner Mutter in die Galerie eingestiegen, seit ungefähr 10 Jahren. Wie siehst du deine Rolle? Was ist deine Aufgabe hier?
Es hat eigentlich schon viel, viel früher begonnen, würde ich sagen. In 2004 kann ich mich erinnern, dass ich wirklich an Texten gearbeitet habe für die Galerie. Also da war ich mehr eben im Hintergrund. Ich war nirgendwo besonders präsent. Aber eben, wie die Olga auch sagte, gab es diese Sprachbarriere, ja, die mit einer zunehmenden Internationalisierung der Galerie einfach kam. Und ich habe also damals schon angefangen, die Texte ins Englische zu übersetzen, die Korrespondenz mit den Künstlern zu führen. Und das war so ein eigentlich wirklich schleichender Prozess, weil das waren erstmal so, würde ich sagen, fast 10 Jahre, in denen ich da eben im Hintergrund gewirkt habe. Ich habe dann aber auch schon in den 2000er Jahren die Webseite mitgestaltet, also habe an diesem ganzen Entstehungsprozess mitgearbeitet gehabt und war also quasi für die neuen Medien von Anfang an zuständig. Ja. Und dann ging es eigentlich los, wir waren in Karlsruhe das erste Mal auf der Messe und da bin ich dann auch wirklich aktiv mit eingestiegen in die Galerie und habe also gesagt, gut, also Messetätigkeit würde mir gefallen. Das könnte ich mir vorstellen, dass wir uns also da nochmal erweitern, die Galerie, hin zu mehreren Messeauftritten. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, wann das war wahrscheinlich 2010. Also ich glaube, in Karlsruhe waren wir 2010 und dann waren, gut, diese Messe, das lief überhaupt gar nicht. Das war für uns eine ganz schreckliche Erfahrung. Aber sie hat doch viel bewegt. Es kamen einfach neue Gespräche dadurch auf und wir haben also noch mehr darüber nachgedacht, wie könnte man die Galerie jetzt in die Zukunft führen. Und da war ich dann einfach plötzlich mittendrin, also ich war einfach dabei. Ja. Ja, das wurde dann gar nicht groß thematisiert.
Was ich total spannend finde, was du gerade erwähnt hast, weil ich glaube, das geht ganz vielen so, die versuchen, größere Schritte zu machen und ich selbst kenne es von mir, man macht einen Messeauftritt und kann im Moment nach der Messe das Resümee ziehen. Es ist nicht das, was man sich vorgestellt hat, aber was total spannend ist, dass diese Nachwirkung einer Messe eigentlich das ja ist, was dann tatsächlich eine neue Energie reinbringt und was vielleicht das Wichtige an dieser Arbeit ist, einfach diesen Radius zu erweitern.
Ja, also das sehe ich ganz genauso, wobei wir das Thema Messe gar nicht per se abgeschlossen hatten. Wir waren ja danach noch öfter auf Messen, aber wir einfach irgendwie mehr gemerkt haben, auf was wir achten möchten, wenn wir in einem Messekontext auftreten. Also das war ja eine Messe für angewandte Kunst, die Eunik hieß die, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Und für uns hat einfach das Umfeld nicht gepasst. Also das war da ganz klar, das haben wir beide erkannt. Und haben also die nächsten Messen, die wir gemacht haben, die waren ja dann eher im Kunstbereich, wo wir die Galerie eher beheimatet gesehen haben. Naja, aber also so zu diesem schleichenden Prozess. Ich habe dann angefangen 2012 die Schmuckshow zu kreieren. Das war ein Format, um diese Münchner Schmuckwoche ein bisschen zu bündeln. Das war so ein Versuch von mir mit einem Programmheft, dem Ganzen einfach einen internationalen, professionelleren Auftritt zu geben. Ich wollte eben eine Eröffnungsveranstaltung ins Leben rufen, wo jeder, der hier in München ausgestellt hat, die Möglichkeit hatte, eine Arbeit live präsentiert zu bekommen und eben in einem Programmheft mit Stadtplan und einer Internetseite repräsentiert zu werden. Das habe ich 2012 gemacht, 13 und 14, jeweils mit der Unterstützung vom Kulturreferat und muss ganz ehrlich sagen, das scheiterte einfach komplett. Also da war entweder die Zeit nicht reif oder ich weiß es nicht an was, aber das.
Aber was ist dann daraus entstanden, so wie wir vorher gesagt haben, was ist der Radius geworden, der durch diese Arbeit entstanden ist?
Also für mich war das maßgeblich insofern, als dass ich dadurch wahnsinnig viele Leute kennengelernt habe. Also das Netzwerk hat sich unfassbar erweitert. Also wir haben ja da bei diesen Schmuckshows über 100 Künstler präsentiert. Und allein, also das war für mich schon so das erste Mal, sage ich jetzt mal, wo ich bewusst quasi diesen Kontakt zu den Künstlern und auch außerhalb der Galerie hatte, weil sonst habe ich ja, wie gesagt, eher im Hintergrund für die Galerie gearbeitet und war aber gar nicht so nach außen orientiert. Und durch diese Arbeit dort ist es eigentlich entstanden und hat bei mir eben auch dann dazu geführt, dass ich eben unabhängig jetzt von dem Rahmen der Galerie mich in diesem Feld informiert habe, ja, und dass ich durch die persönlichen Kontakte und durch letztendlich durch diese Arbeit eben auch ja eine Bekanntheit bekommen habe, ja, als Kinga Zobel. Und das war also so gesehen auf jeden Fall ein ganz großer Türöffner für mich und letztendlich dann auch für die Galerie. Also wir haben dann eben beschlossen, es gibt unglaublich viel Nachwuchs an Schmuckleuten und wir haben gemerkt, die Galerie hat ja einen festen Künstlerstamm, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind so circa 20, 24 Künstler und wir sind immer sehr bemüht, dass wir mindestens alle 4 Jahre eine Solo-Ausstellung mit einem Künstler machen, ja, damit die Sammler auch irgendwie den Werdegang verfolgen können, damit man den Künstler eben im Blick hat, die Entwicklungen des Künstlers im Blick haben kann. Und das ist relativ erschöpft. Also es gibt dann nur die Möglichkeit, mit dieser Handvoll Künstler oder 2 Hände voll Künstlern zu arbeiten. Mehr Raum ist da nicht, weil wir uns eben sehr intensiv mit den Künstlern beschäftigen, mit Katalogen machen, die Ausstellungen. Wir bringen ja auch viele der Künstler ins Ausland. Und genau, und da war dann irgendwie klar, eigentlich die Galerie, als sie auch angefangen hat, war ja ganz maßgeblich daran interessiert, eben Leute aufzubauen, Künstler zu etablieren, ihnen diesen Schritt in die Öffentlichkeit zu ermöglichen. Und wir haben ein Format gesucht, wo wir das eben in diesem Rahmen, der uns eben durch diese enge Zusammenarbeit so eng gesetzt ist, irgendwie, dass wir dann quasi etwas aufsetzen. Ja? Und da haben wir dann 2012 oder 2013, die Galerie Biro Junior gegründet. Und da war ich dann eher federführend und ich habe Ausstellungen kuratiert, immer Pop-up-Locations angemietet und dann dort junge Leute ausgestellt, auch Gruppenausstellungen gemacht, manchmal auch Projekte. Ich habe dann auch Projekte mit den Hochschulen in Deutschland gemacht und so. Und da ging es eben darum, jetzt gar nicht so sehr eben Künstler zu begleiten, sondern einfach so eine Momentaufnahme von jungen Leuten zu ermöglichen. Ja? Und dadurch eben einfach dieses Spektrum der Galerie nochmal zu erweitern. Das haben wir ein paar Jahre lang gemacht und wieder haben wir dann festgestellt, dass es eigentlich nicht das, was wir wollten. Also das war von der Grundidee her, glaube ich, schon sehr wichtig und gut, aber es hat eigentlich zu mehr Irritationen geführt als zum Erfolg.
Und waren die Irritationen jetzt bei euch oder waren die in eurer Fangemeinde?
Ich glaube gar nicht die Fangemeinde, die haben sich eigentlich, glaube ich, am meisten drüber gefreut. Das waren eher die Künstler. Also das war, habe ich immer wieder rausgehört in Gesprächen, ja, kann ich jetzt dann nicht auch mal in der Galerie Biro ausstellen? Sowas, ja, so eine Haltung. Und das wollten wir ja gar nicht. Also das war ja überhaupt nicht, es sollte ja keine Konkurrenz oder eine Hierarchie oder so darstellen. Und deswegen haben wir dann eigentlich auch gesagt, das funktioniert nicht. Also unter dem Namen Junior, auch wenn ich die Junior bin, ja, das kam irgendwie, ja, es war nicht gut.
Also ich höre daraus, dass ihr viel versucht, irgendwie neu zu denken, weiterzudenken, neue Wege zu beschreiten. Zu deinen neuen Projekten zählt auch das gerade ganz aktuell an ergriffene Projekt Muckschmuck. Und vielleicht kannst du uns da nochmal genauer erzählen, was du da vorhast, Kinga.
Ja, schön, dass du es erwähnst. Vielen Dank. Es ist wirklich ein neues Herzensprojekt. Es ist ein neues Format, das wir versuchen zu etablieren, zusammen mit unserer ehemaligen Konkurrenz Ellen Maurer-Ceuli, auch eine Galeristin für zeitgenössischen Schmuck und die auch hier in München eben eine Galerie hatte viele Jahre und jetzt aber sich da aus diesem täglichen Galerie-Business ein bisschen zurückgezogen hat und sporadisch Ausstellungen in München kuratiert und auch in Museen und so weiter. Auf jeden Fall haben wir gesagt, also wir sind so eine kleine Familie, die Schmuckis, wir müssen uns zusammentun. Ja, es ist ganz, ganz wichtig, weil auch durch diese Vielfalt eben eine Szene auch kreiert wird. Und mittlerweile sind wir die letzte reine Schmuckgalerie in München. Es gab mal mehr. Ja, und für uns ist das tatsächlich, also man könnte ja glauben, das wäre jetzt total toll. Ich empfinde das aber eigentlich im Gegenteil. Ich würde mir wünschen, wir hätten viel mehr Schmuckgalerien und wir würden uns auch viel besser ergänzen. Also weil natürlich jede Galerie hat ja ihre eigene Handschrift, ihre völlig anderen Künstlerausrichtungen. Und für mich ist es ganz wichtig, dass wir eben die, die da sind, uns zusammentun. Dass wir sagen, ich möchte das Rad nicht immer neu erfinden, lass uns einfach Synergien nutzen. Und so ist das entstanden mit der Ellen Maurer-Ceuli. Wir saßen hier im Vorgarten von der Galerie Biro an einem Sommerabend und haben gesagt, ja, also irgendwie muss es da noch was geben für München, weil wir beide total fest daran glauben, dass es eigentlich in München ein super Publikum für den zeitgenössischen Schmuck gibt. Ja. Es gibt so viele Individualisten, es gibt so viele Menschen, die prinzipiell eigentlich perfekt alles mitbringen für den Schmuck. Und aber die wenigsten Münchner wissen ja überhaupt etwas über den Schmuck. Also was könnten wir kreieren, was nochmal Aufmerksamkeit erregt, was die Münchner aus ihren Löchern rausholt, ja, und neugierig macht. Und so ist es entstanden, dass wir sagen, okay, es gibt immer im Sommer diese Jahresausstellung an der Akademie der Bildenden Künste. Und jede hatte immer parallel dazu natürlich Ausstellungen gemacht, in der Hoffnung, dass wir Menschen von der Akademie, die dann einen Flyer finden, auch eben in die Galerien locken. Und die Idee war dann, dass eben ein bisschen mit mehr Power, mit einer auch auf Social Media und vielleicht auch in Zeitungen, Radio oder in welchen Formaten auch immer, zu bewerben und Leute zu mobilisieren. Und wir haben dann, das war total spontan, das kam wirklich aus dem Bauch raus. Damals war gerade in der im Stadtmuseum die große Ausstellung von der Akademie mit Carmen Pontoppidan, die Muck-Schmuck hieß. Und dann habe ich ihr halt so gesagt, ich ärgere mich so, diesen Titel an, muss zugeben, es war Schmuck-Muck, den trage ich seit Jahren mit mir rum. Ja, ich würde so gern ein Event machen mit diesem Titel und jetzt ist der vergeben. Ja, und habe mich so geärgert. Und dann so, weißt du, dann machen wir doch einfach einen. Wir kreieren jetzt einfach ein Event mit diesem Namen und wir haben einfach das Telefon in die Hand genommen, haben im Stadtmuseum angerufen, haben sofort die Karin angerufen und gesagt, dürfen wir euren Titel benutzen? Wir haben da eine Idee. Und die waren total begeistert, haben sofort zugestimmt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir möchten mit den Museen zusammen etwas für die Zukunft machen. Und so soll das jetzt jedes Jahr im Sommer parallel zu der Jahresausstellung in der Akademie. Das ist immer so, ich glaube, das letzte Juli-Wochenende, kurz vor den Sommerferien, ganz gemein, aber so ist es, ein Event kreieren, wo wir eben die Museen vor allem, also oder die großen Institutionen auch mit einbeziehen. Also unser Ziel ist es quasi zu gucken, was gibt es für Ausstellungen in den Institutionen, in den Museen in München, wie können wir individuell mit einer Gruppe von Schmuckleuten auf diese Ausstellung reagieren. Und so sind wir jetzt zum Beispiel im Bayerischen Nationalmuseum für 2024 mit dabei, dass wir, die haben also dort eine Ausstellung zum Thema, jetzt fällt mir das Ja, diese, was vorne auf den Schiffen drauf ist. Ja, danke, die Galionsfiguren. Und jetzt suchen wir eben eine Gruppe von Künstlern, in dem Fall sind das eben Leute aus der Akademie in München, die auf diese Galionsfigurenausstellung eingehen werden. Und in dem Museum, der Ort, das wird sich noch zeigen, wie wir das dann integrieren, aber eben Schmuck präsentieren. Ja, und das soll fortgesetzt werden. Und im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, das ist vielleicht auch ein kleiner Aufruf hier, wir suchen händeringend nach Menschen, die uns unterstützen können mit ein bisschen Zeit, Manpower quasi. Wir brauchen eben jemanden oder Menschen, die uns unterstützen können im Recherchieren, welche Museen, welche Ausstellungen eben in diesem Zeitraum haben. Wir möchten die alle anschreiben, die Häuser, auch den BKV, ja, auch die Galerie Handwerk. Und eben auch, das kann auch gerne die ägyptische Sammlung sein, ja, das wirklich breit fächern. Und dann müssen wir uns zusammensetzen und überlegen, welche Künstler fallen uns ein, die zu diesen Themen in den Häusern eine Antwort geben können oder in einen Dialog eintreten können und dies während dieser einen Woche Muckschmuck dann dort ausstellen. Das Ganze ist in einem Prozess im Moment, wie wir dann weiter die Türen öffnen, in welcher Form das dann weiter sich entwickeln kann, das muss im Moment gerade noch erarbeitet werden. Vielleicht muss man einen Verein gründen oder müssen eine Jurierung stattfinden oder wie auch immer. Also Ziel ist es eigentlich schon, dass wir die ganze Schmuckszene in München mit einbeziehen. Aber wir haben eben aus, Fehlern ein bisschen gelernt. Also wir möchten es nicht so haben wie die Schmuckwoche im März, wo man dann letztendlich durch diese große, große Fülle einfach den Boden verliert.
Ja. Dann freue ich mich, wenn dieser Aufruf fruchtbar ist und ihr einen wunderbaren Arbeitskreis bekommt, um der Schmuckwelt und die Schmuckwelt einfach zu erweitern. Ja, Kinga, das klingt nach wunderbaren neuen Projekten und eure Arbeit für den zeitgenössischen Schmuck ist wirklich bewundernswert und immer wieder, es ist wunderbar, zu euren Ausstellungen zu kommen und zu sehen, wen ihr mit vollem Herzblut präsentiert und mit welcher Leidenschaft ihr einen großen Beitrag leistet, dass der Schmuck in die freie Kunst einziehen kann. Das ist so ein bisschen die Frage, die ich immer wieder habe, wie und warum ist der Schmuck nicht frei?
Ja, diese Frage hat mich auch lange beschäftigt, muss ich gestehen. Wahrscheinlich naheliegend. Ich persönlich bin eigentlich ein bisschen weggekommen davon für mich. Ich träume eher davon, dass wir die Schubladen per se öffnen. Ja? Schmuck ist angewandt und das ist genau das, was ich liebe am Schmuck. Ja? Es ist halt keine Skulptur. Es ist schön, wenn Schmuck und auch wichtig, dass Schmuck sich behauptet, auch in der Vitrine, wie ja Olga auch schon öfters betont hatte. Nichtsdestotrotz ist genau dieses kleine Etwas, dass es eben tragbar ist, was bei mir die Leidenschaft ausmacht. Also dadurch wird dieses kleine Objekt lebendig und captures my soul. Ja, also das ist genau das, was es für mich so spannend macht. Ich möchte, dass Schmuck angewandt ist. Träume davon, dass es einfach nicht mehr diese Fragen gibt. Ist es jetzt Kunst oder ist es angewandt oder das oder jenes? Also meine große Vision ist halt einfach, dass wir es so wie es ist akzeptieren, als Schmuck und ich nicht das immer erklären muss. Ja? Also der Schmuck, hat für mich, ist einfach dann vollendet, wenn er am Körper ist. Und ganz kurz möchte ich da noch erwähnen, also ich hatte ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass jede Galerie ihre Handschrift hat. Und ich glaube, das ist definitiv auch eben die bei uns erkennbare Handschrift. Also den Schmuck, den wir ausstellen, der ist eben genau das. Es ist immer tragbar. Das spielt eine ganz große Rolle in der Zusammenarbeit mit den Künstlern, mit die wir haben, dass wir tragbaren Schmuck und präsentieren bei uns. Klar ist das auch immer eine Definitionssache, was ist tragbarer Schmuck? Ja, viele kommen bei uns rein und sagen, das ist untragbar. Ja. Zum Glück haben wir jetzt, sage ich, in der Olga und in mir zwei auch physiognomisch ganz unterschiedliche Typen und können sehr gut zeigen, dass er sowohl an einer größeren, runderen Frau als auch an einer kleinen, quirligen Dame wunderbar tragbar ist. Also es spielt überhaupt keine Rolle, welche wie groß der Körper ist oder wie, was für ein, ja, also eben, ich höre das so oft, ich bin viel zu klein dafür und so, ja, nein, Entschuldigung, gar nicht, ja, das ist es nicht. Der Schmuck aber bei uns ist tragbar und das ist eine Handschrift von der Galerie Biro. Und dann gibt es andere Galerien, die halt auf was anderes großen Wert legen.
Darf ich etwas noch sagen mit dieser Diskussion Kunst oder nicht Kunst? Also ich habe keine Definition für Kunst. Kunst denke ich immer so wie Sport. Im Sport gibt es Skifahren, Eislaufen, Schwimmen. Und die Kunst gibt es Schriftsteller, Komponisten, Maler, Bildhauer und auch diejenigen, die Schmuck machen. Entscheidend ist die Qualität. Darum geht es. Weil diejenigen Künstler, die wir ausstellen, die leben in der Kunst. Stehst du? Und das war, was ich nur sagen wollte als Ergänzung.
Kinga, nochmal zurück zur Galerie Biro und ihre Aufgabe während der Handwerksmesse, der Woche, in der in München zahlreiche Galerien und auch Privatleute unfassbar viele Ausstellungen machen und zeigen. Und auch ihr werdet dieses Jahr mehrere Ausstellungen zeigen. Kannst du uns von euren Projekten berichten?
Ich lache ein bisschen, weil das ist eigentlich total schön, wie du das eingeleitet hast, mit mehreren Projekten, ganz genau. Jedes Jahr schwöre ich mir, nächstes Jahr nicht mehr. Ja, stopp. Wir haben unsere Galerie und diese Galerie ist wunderbar und wir zeigen immer Ausstellungen, immer, finde ich, hochkarätige. Das können wir auch während dieser Zeit der Handwerksmesse machen, weil das ist ja unsere Arbeit und eigentlich möchte ich mich darauf fokussieren. Und dann, vielleicht ist das wie mit, ich weiß es nicht, also auf jeden Fall gehen 2-3 Wochen ins Land nach der Schmuckwoche und dann fallen einem wieder tolle Projekte ein. Ach nee, komm. Ah, das können wir noch. Ja, das schaffen wir noch. Wir mieten uns jetzt einfach nur die Galerie Jordanow, mit der wir ja seit vielen Jahren immer wieder Kooperationen eingehen. Die mieten wir uns an. Das ist bei uns im Haus und das ist absolut stemmbar. Das kriegen wir hin. Ja, vergehen dann noch ein paar Wochen, Monate. Ja, aber weißt du, da gibt es doch dieses tolle Buch von. Oder Mensch, da könnte man doch eine Kooperation noch machen. Oder haben wir nicht noch irgendwie ein Interesse an und so weiter. Also es ufert dann doch immer wieder ein bisschen aus. Und wenn wir dann so kurz vor diesem Event stehen, kriege ich dann schon wieder so leicht kalte Füße und denke mir so, oh Gott. Wie stemmen wir das alles? Jetzt haben wir uns schon wieder einfach für 4 Ausstellungen committed.
4.
Und ich weiß überhaupt nicht, wie wir uns aufschneiden. Ja? Weil wir sind halt nur zu zweit.
Und für jede Hand von euch eine Ausstellung.
Ja, aber die sind ja an unterschiedlichen Orten. Und was wir eben auch in unserer Arbeit merken, dass das Persönliche so eine wahnsinnig große Rolle spielt. Also ich kann niemand anderen da reinsetzen. Das funktioniert nicht. Das liegt einfach eben auch dann daran, dass es die Galerie schon so lange gibt und wir ja mit unseren, auch den Käufern, den Sammlern, nicht nur mit den Künstlern, so ganz, ganz enge Bindungen eingehen über diese Jahre. Und die Menschen kommen und suchen uns ja auch. Also die wollen ja auch zu uns. Und jetzt stehe ich im Programm drin, an einem Ort, an dem ich wahrscheinlich nie auftauchen kann, weil ich es einfach nicht hinkriege vom, ja, weil ich halt woanders stehe. Also das ist eine Aufgabe, die muss man jedes Jahr neu irgendwie dann versuchen zu lösen und mal klappt es besser, mal schlechter. Aber da bin ich jetzt sehr gespannt. Also wir haben jetzt für 2024 eben in der Galerie Biro selber, also in der Stammgalerie, eine sehr schöne Hommage-Ausstellung. Wir gedenken der zwei Künstlerinnen, die wir im vergangenen Jahr verloren haben. Das ist Anna Maria Zanella aus Italien und Kadri Melk aus Estland. Das waren zwei sehr, sehr unterschiedliche Schmuckkünstlerinnen, zu denen wir aber ganz intensive Beziehungen hatten über all die Jahre und viele, viele Ausstellungen mit denen gemacht hatten. Und diese beiden, die werden wir also in der Galerie Biro ausstellen, auch im normalen Turnus ist die Ausstellung eröffnet am 29. Februar, 18.30 Uhr, wie immer, und geht bis in den April hinein. Ich glaube, es ist der 10. April oder 15. April. Und parallel dazu haben wir dann eben in der Galerie Jordanow die Räume angemietet und haben 24 Künstler eingeladen in der Zusammenarbeit mit Tanel Venre aus Tallinn. Das sind Künstler, die der Kadri Melk nahestanden und eine ganz internationale Gruppe. Das sind Niederländer, Australier, Portugiesen, Esten natürlich ganz, ganz viele, deutsche Künstler und so weiter. Also eine große Gruppe an Menschen, die mit Kadri Melk eine starke Verbindung hatten. Und sie war ja jemand, der sehr, sehr stark vernetzt war international und immer auch ganz viel für die junge Generation getan hat. Also jede Ausstellung, die sie irgendwo hatte, hatte sie immer jemanden mitgenommen, um auch dieser Person eine Chance zu geben, gesehen zu werden. Und also dieser Gedanke, den sie da hatte, den wollen wir hier so ein bisschen weiterspinnen und machen eben diese Gruppenausstellung, zu der, würde ich sagen, also bis auf eine Arbeit, auf jeden Fall alle Arbeiten wirklich ganz bewusst ausgewählt sind oder gemacht wurden in zusammen, also die diesen Zusammenhalt und Zusammenhang zu Kadri Melk präsentieren werden.
Und diesen Titel der Ausstellung finde ich auch sehr
Soulmates,
schön
gewählt. Soulmates, ja, finde ich auch ganz wunderbar. Ich bin eigentlich kein großer Fan von Anglizismen, aber in dem Fall ist es ja auch zur internationalen Schmuckwoche. Ja.
Und das waren alle Soulmates, ganz die genau. Wirklich mit ihr zusammengearbeitet ja. haben und jeder hat seine eigene Geschichte zu ihr.
Absolut, absolut. Und wir hatten auch Material, das sie übrig gelassen hat, also das auf ihrem Arbeitstisch, auf ihrer Werkbank in Tallinn gelegen hat, Material, das sie nicht mehr verbraucht hatte, und haben dieses Material verteilt. Also jeder, wir haben die fotografiert, jeder hatte Zugang, durfte sich was raussuchen. Also es sind auch viele Arbeiten wirklich aus Sachen entstanden, die Kadri gehört hatten.
Und die jetzt ganz aktuell in dem letzten Jahr entstanden sind.
Genau, genau, ja. Also wir werden auch Kleidungsstücke von ihr ausstellen und also so eine, ja, wir möchten einfach dieses Gefühl, ja, verbildlichen, also dass wir da haben alle, wenn wir an sie denken. Genau, und dann haben wir eben noch diese zwei anderen Projekte. Am 28. eröffnet dann in der Galerie Belle Paris in der Schellingstraße die andere Kooperation, die wir eben haben. Dort zeigen wir Schmuck von Daniel Kruger und Installation von Katharina Weißhäupel. Das ist eine Ausstellung, im Progress wird sie genannt, weil sie wird sich nicht täglich, aber kontinuierlich verändern. Es werden auch immer wieder andere Künstler noch hinzukommen in dieser Ausstellung. Diese Ausstellung ist eigentlich, spinnt sich so ein bisschen um die Buchpräsentation von Daniel Kruger. Daniel Kruger hat ein wunderbares neues Buch bei der Arnoldschen herausgegeben und dieses Buch wird am 29. Februar um 15 Uhr in der Galerie Belle Paris in Schellingstraße präsentiert und eben dazu gibt es diese Ausstellung mit diesen beiden Künstlern. Und dann noch die Nummer 4 und last but not least, das ist unser großer Bang, boom. Ich habe mit Johannes Rodach von der Kunst 66 eine weitere Kooperation gefunden. Wir präsentieren gemeinsam Misha Khan. Misha Khan aus den USA, aus New York, der das letzte Mal 2021 eine Ausstellung in der Villa Stuck hatte, dort auch schon Schmuck präsentiert hat, aber dann gab es halt diesen Lockdowns und so weiter und deswegen vielleicht noch nicht von so vielen gesehen wurde. Misha Khan macht für diese Ausstellung 2 Arbeiten und diese 2 Arbeiten präsentieren wir in der Kunst 66. Dort ist die Eröffnung am Mittwoch, den 28. Februar um 21 Uhr abends in der Türkenstraße. Ja. 21 Uhr ganz einfach, weil wir ja in dieser Schmuckwoche so wahnsinnig hohe Konkurrenz immer haben. Und die Galerie Handwerk eröffnet auch am Mittwochabend. Und das ist da naheliegend. Man geht von der Galerie Handwerk in die Kunst 66 in der Türkenstraße. Und dort eröffnen wir die Ausstellung Misha Khan mit Michael Burs von der Villa Stuck und anderen ganz hohen Gästen.
Da treffen wir uns alle.
Ja, ich hoffe doch. Das liebe ich ja so.
Lass uns kurz subtil kommunizieren. An deinem Hals hängen 2 kleine Fliegen. Die eine ist Silber, die andere scheint aus Bronze zu sein.
Scheint, ganz genau.
Erzähl mir mehr davon.
Das ist tatsächlich auch ein wunderbares Projekt gewesen. Peter Bauhuis aus München, ein Künstler, der eben ein großer, großer Gießmeister ist, mit dem auch die Galerie schon seit Ewigkeiten, gefühlten Ewigkeiten zusammenarbeitet. Und der hatte unter der Corona-Zeit, unter diesen ganzen Lockdowns, man muss vielleicht ein bisschen ausholen, also seine Ausstellungen sind immer eingebettet in Geschichten, die er konstruiert meistens und ihnen ein ganz fundamentales Wissen mitgibt. Ja. Also er hat auf jeden Fall unter dem Lockdown gesagt, also wir sind alle eingesperrt, aber was nach wie vor überall präsent ist und hin und her fliegen darf und kann, das sind die Fliegen. Und diese Fliegen, die gibt es überall auf der Welt und die verteilen sich und vermehren sich und sind einfach präsent. Und er hat eine ganz, ganz große Familie an Fliegen gegossen. Groß, klein, aus verschiedensten Materialien, in Legierungen und so weiter, hat einen ganz süßen kleinen Katalog dazu gemacht, auch den wieder zweisprachig, wo er auch kunsthistorisch der Fliege auf den Zahn gefühlt hat und auch biologisch erforscht hat und so weiter. Und diese Fliegen wurden dann in der Corona-Zeit in alle seine Galerien, mit denen er zusammenarbeitet, verteilt. Und wir haben alle gemeinsam am selben Tag die Ausstellungen eröffnet mit seinen Fliegen, die wie ein riesiger Fliegenschwarm über die Welt verteilt waren und somit alle zusammengehalten haben. Und aus diesem Projekt, aus dieser Ausstellung sind diese 2 Fliegen, die ich jetzt hier gerade als kleinen Pin an meinem Pullover trage. Ich liebe die. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich auch so ein Stück. Die Olga sieht man meistens mit der Kette von Paul de Rée, an der sie sehr, sehr hängt, auch aus geschichtlich, weil das halt mit der Galerie auch auf die Anfänge zurückgeht. Bei mir ist es mit diesen Fliegen so ein bisschen sowas, weil tatsächlich doch diese Corona-Zeit für uns als Galerie auch eine sehr, sehr schwere Zeit war und sich seitdem auch sehr, sehr viel verändert hat. Und die Fliegen sind so etwas, die mir so ein bisschen so einen Halt auch geben. Ja? Da weiß ich auch, hey, da draußen sind noch Mitstreiter und gibt ja auch mittlerweile in München sehr viele Fliegenträger, moderne Fliegenträger. Und das ist ein schönes Gefühl. Ich mache das richtig gerne. Es ist auch sehr subtil. Meine Fliegleinen, die ich anhabe, sind ja sehr, sehr klein. Man darf auch 2-3 Mal hinschauen und wenn man es auf dem Kopf sieht, also die wenigsten erkennen es ja sofort als Fliege, es könnte ja auch was ganz anderes sein. Das kann, ja, ganz viele Interpretationsmöglichkeiten und ich mag das. Ich mag eben genau so diese subtile Kommunikation, dieses leise oder, ja, es ist gar nicht so leise, es ist eigentlich schon sehr laut, aber es ist in dieser kleinen Konzentration sehr laut und das finde ich spannend und schön.
Also die Fliegengeschichte ist ein wunderbares Beispiel, wie groß und wie unterschiedlich die Kreise der Schmuckfamilie sein können und welche Geschichte sie transportieren und wie sie, obwohl keiner durch die Welt fliegen kann, die Kunst, die Kraft hat, durch die Welt zu fliegen und sich auszubreiten. Und ich wünsche dir, dass du ein paar Fliegenschwestern oder Brüder begegnest. Und an solchen kleinen Geschichten und Stücken kann man sich ja auch wunderbar wieder erkennen und neu kennenlernen vor allem.
Ja, absolut. Also Schmuck verbindet auf eine ganz tolle Art und Weise.
Ja, und ihr seid eine große Verbindungspunkt. Ihr habt viele Menschen gefördert, die Schmuck machen. Ihr webt an einem großen Band der Schmuckgeschichte der heutigen Zeit und es geht weiter. Ich bin gespannt auf viele neue Projekte und ich bin gespannt auf die bevorstehenden Ausstellungen, die alle ja wirklich sehr locken.
Ja, das hoffe ich doch sehr. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Also ich freue mich jetzt schon. Definitiv. Also uns ist auch wirklich immer ganz, ganz viel dran gelegen, dass eben gerade junge Leute kommen. Ich sehe da auch als Galerie schon eine Art Auftrag, ja, dass man junge Leuten auch die Möglichkeit gibt, eben die Sachen nicht in den Vitrinen zu beobachten, zu bestaunen, sondern sie auch live zu erleben. Wünsche mir immer auch viele, viele Gespräche. Also gerne auch immer Fragen stellen und wir versuchen ja auch immer, dass Künstler bei uns sind in den Galerien, sodass man da auch mal ins Gespräch kommt.
Wenn ich jetzt ganz neu bin in der Schmuckszene und euch gerade entdeckt habe, wo erfahre ich von euren Ausstellungen? Kann ich euch auf Instagram finden und folgen?
Genau, also natürlich, wir haben Instagram-Auftritt, das Galerie Biro und also Galerie-Biro oder auch der Hashtag Galerie Biro ist eigentlich gut etabliert. Wir haben eine, finde ich, sehr, sehr schöne Webseite. Das ist vielleicht schon ein bisschen old-fashioned, aber da gibt es zumindest diese wunderbare Möglichkeit, sich für den Newsletter anzumelden. Also wir verschicken Einladungen online, machen dort Vorankündigungen. Über diesen Newsletter kriegt man auch unsere Online-Kataloge zugeschickt, die wir eigentlich versuchen, zumindest bei den großen Ausstellungen immer parallel zu machen. Wir haben dort auch eben jetzt für diese Schmuckwoche im Februar, März, da verschicken wir dann das komplette Programm der Galerie Biro natürlich, aber auch das Programm von der Galerie oder von der Handwerkskammer, das man dort als PDF dann auch runterladen kann. Und machen dort die Ankündigungen für Museumsausstellungen oder Programme, die wir halt auch außerhalb der Galerie haben.
Ich danke euch sehr. Für die vielen, vielen, vielen Geschichten.
Wir danken euch.
Ja.
Wunderbar.
Danke auch für eure Arbeit und für eure Mühe, die ihr dem zeitgenössischen Schmuck schenkt und eure Kraft, die ihr da reinsteckt, von der Welt davon zu berichten, was Schmuck bedeutet, was Schmuck für eine Aussagekraft hat. Und ich habe viel von euch gelernt und ich glaube, ganz viele andere Menschen haben auch von euch einfach ein erweitertes Bewusstsein bekommen, was diese Welt des Schmucks angeht.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke, danke.
Ich hoffe, dir hat diese Folge von Others and Me gefallen. Egal ob Schmuckschaffende, Sammelnde oder Forschende, ich interessiere mich für deine Geschichte zum Thema Schmuck. Wenn du also Lust hast, Teil dieses Podcastes zu werden, dann melde dich bei mir. Schreib mir eine E-Mail unter schmuck@othersandme.de oder schreibe und folge mir auf Instagram. Weitere Infos findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.